Heute mache ich einen Galeriewerkstattbesuch in Lindau. Ja, wenn ich mich umschaue, soll ich sagen, schön, dass ich hier sein kann, umgeben von bunt bemalten Särgen, die der Künstler selber Schreine nennt. Haben Sie Ihren eigenen schon bemalt?
Ja, natürlich. Da drüben steht meiner.
Mit den schönen, großen, bunten Schmetterlingen.
Richtig. Schmetterlinge sind mein Symbol, mit dem arbeite ich schon immer. Und seit ich die Schreine bemal, hat der Schmetterling auch eine ganz andere Symbolik bekommen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Alfred Josef Opjolka, der Sargmaler vom Bodensee.
Schrein, habe ich gelernt, weil es einfach schöner klingt als Sarg?
Nein, wenn Sie im Wörterbuch nachsehen, steht unter Schrein ein Gefäß für einen wertvollen Inhalt.
Aber ist es nicht nur noch die Hülle ohne Wesen, ohne Seele? Und wie wertvoll ist die Hülle?
Mit so einer Hülle war ich vielleicht jahrelang zusammen und habe sie sehr geliebt, auch die Hülle. Man liebt nicht bloß die Seele. Und es ist es wert, der Hülle ihre Wertigkeit zu geben beim Verabschieden, natürlich.
Und um mich sind alle Farben. Drüben ein leuchtender Sarg, das ist eine kleine bunte Blumenwiese. Schmetterlinge heben ab. Daneben ein Schrein, bedeckt von riesengroßen Sonnenblumen. Ja, das einzige Schwarz entdecke ich tatsächlich in den Spitzen der Schmetterlingsflügel auf Ihrem Sarg. Ansonsten gelb, grün. Allen Ernstes, das soll eine heitere Sache werden.
Heiter ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Tod und Trauer sind nicht unbedingt düster und grau oder braun. Ich schaffe es mit diesen Schreinen und mit meiner Arbeit, mit meiner Philosophie, ich schaffe es, die Leute zum Lächeln zu bringen in so einer Situation wie einer Verabschiedung. Und ich glaube, da muss ich nicht viel erklären. Das ist mehr wie manch anderer schafft.
Ja, und es ist unwiederbringlich, auch dieser eine Moment. Und ich schaue Ihnen über die Schulter, sehe Passanten am Galeriefenster hier reinschauen. Staunend, vielleicht manche auch belustigt. Sie können Ihnen bei der Arbeit zuschauen gerade. Hier rechte Hand, ich klopfe mal, hoffe, es ist nicht pietätlos drauf. Fichte oder Kiefer?
Beides, entweder Fichte oder Kiefer.
Außen drauf eine Waldlichtung, ein Weg schlängelt sich. Birken sehe ich, dieses schöne weiß-schwarz gemusterte, ein kleiner Bach. Für wen ist das hier?
Das ist eine Dame, die war vor etwa einem Jahr bei mir im Geschäft. Wir haben uns unterhalten und jetzt ist sie in einem Palliativkrankenhaus untergebracht und hat mich angerufen und hat ihren Schrein bestellt. Und eben nach unserem Gespräch, was sehr wichtig ist, nach diesem Gespräch male ich jetzt, was ich denke, was zu ihr passt. Und sie hat die letzten 2 Jahre im Prinzip dauernd im Wald verbracht. Es war ihr wichtig.
Ist sie älter oder jünger als 60?
Nein, die ist jünger als 60.
Die hat das bei Ihnen in Auftrag gegeben und Sie haben noch die Tage jetzt, bis es soweit ist.
Gut, sie hat eine Prognose von ein paar Tagen bis zu ein paar Monaten. Also man weiß es letztendlich nicht, aber es kann sehr schnell gehen und darum muss ich mich da auch relativ beeilen.
Ja, die Pinsel liegen außenrum in allerlei Farben. Die einen, wie gesagt, jetzt kommen schon wieder 2 Passanten, staunen über ihre bemalten Schreine. Sie hingegen, habe ich gelesen, Sie sind oft erstaunt, wie schmucklos, streng und unpersönlich die letzte Reise läuft.
Ja, ich glaube, so sind wir das gewohnt. Also seit Generationen wird das hier bei uns einfach relativ trostlos gemacht, weil ich glaube, unsere Kultur geht davon aus, dass wir etwas zum Beklagen haben, weil wir etwas verlieren.
Das ist doch auch so.
Nein, das ist nicht so. Das ist vielleicht im zweiten Schritt so. Im ersten Schritt ist es doch ein wunderschöner Moment, wenn ein Mensch sein Ziel erreicht und nach getaner Arbeit nach Hause gehen kann. Es ist so wie eine Schulausbildung. Sie gehen ins Gymi und jeder würde sich doch aufregen, wenn sie keinen Abschluss machen, oder? Wenn sie einfach so rausgehen.
Dann rede ich aber mit einem, der weiß, dass jenseits des Schulgebäudes noch was ist.
Definitiv, ja. Ich glaube nicht daran, ich weiß es.
Wow, da kommen wir noch dahin, nehmen aber vorher noch eine profane Kurve. Wenn ich jetzt weiß, die Schilder hängen ja auch hier, ich sehe die Preise, die bemalten Schreine ab 3.700, die Urne 700. Es gibt auch Tiersärge, sehe ich, für 600. Da werden die Ersten rufen, ja, für einen halben Tag, für ein paar Stunden habe ich es noch vor Augen und dann geht's in die Verbrennung oder unter die Erde. Das ist aber verschossen.
Meine Schreine, auch die Urnen, die sind unkaputtbar. Die bestehen. Wenn Sie zum Beispiel zu einer Beerdigung gehen oder zu einer Verabschiedung gehen und ich frage Sie bloß zwei oder drei Tage später, ob Sie mir den Sarg beschreiben können, kann fast niemand. Wenn, dann erinnert man sich, er war hell oder dunkel, das weiß man vielleicht noch. Und die Damen erinnern sich vielleicht noch an den Blumenschmuck, wenn es ein besonderer war. Aber mehr nicht.
Sie meinen, Ihr Erinnerungsbild ist unkaputtbar.
Gut, das, was Sie in Erinnerung mitnehmen, aber das ist auch im restlichen Leben so, oder? Ich meine, die Sachen, die wir im Herz haben, in der Erinnerung haben, die nehmen wir mit, alles andere ist vergänglich.
Dann darf auch Ihr kunstvoll bemalter Schrein ins Feuer oder innerhalb von Monaten verrotten.
Natürlich, dafür ist er gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie, oder mit dem Kochen, das ist auch so ein gutes Beispiel. Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Kochen inklusive Einkaufen und. Es vergehen Stunden und dann wird in 10 Minuten reingeschoppert. Und Butterbrot täts auch. Das braucht keine Zeit, es macht auch satt. Es ist dasselbe. Es geht um diesen Moment. Es geht wirklich um, ja, oft um einen kurzen Blick und dieses Gefühl, diese Erinnerung nehme ich mit.
Und was für eine leuchtende. Ja, das wird eine Stunde.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Alfred Josef Opjolka. Der Tod ist grün.
So heißt sein Buch, voller Erinnerungen. Und man liest auch darin seine Haltung zum Leben vor allem. Ich bin bei ihm in der Werkstattgalerie in Lindau, wenn ich die Gasse hochschaue, sehe ich das bunt bemalte Rathaus und hier bin ich umgeben von den Schreinen, wie er es nennt, voller Sonnenblumen, Schmetterlinge, Blumen, Wiesen. Aber der Tod ist für die Mehrheit erstmal die große Nacht, die ewige Schwärze und drum auch die Trauerfarbe.
Sterben ist nicht schwarz in meiner Vorstellung. Sterben ist ein Vorgang, an dem ich in eine andere Ebene rüberwechsel, ein Neubeginn. Ich fange in einer anderen Ebene neu an. Und für einen Neubeginn ist definitiv grün die richtige Farbe, so wie das Frühjahr. Nach dem Winter kommt das Frühjahr und dann beginnt alles wieder zum Leben. Und so bin ich davon überzeugt, dass wenn ich hier meinen Körper verlasse, ich in einer anderen Ebene meinen Weg fortsetze.
Anfangs stießen Sie allerdings auf großes Unverständnis. Ich habe gelesen, vor 20 Jahren gab es mal einen Morgen, da kamen Sie in Kempten zum allerersten Laden und da lag Müll vor der Tür.
Ja, es war wirklich eine schon fast gefährliche Sache, damit in der Öffentlichkeit aufzutreten, weil die Menschen sich sehr provoziert gefühlt haben. Also sie wussten damit überhaupt nicht umzugehen und dachten, wie hat das mal so ein Allgäuer ausgedrückt, dem fällt wohl nichts anderes mehr ein, der hat keine Leinwand mehr. Eben, also nimmt er Särge zum Bemalen. Und die haben sehr lange gebraucht, bis sie festgestellt haben, dass ich nicht bloß provozieren will. Natürlich ist immer etwas Provokation dabei, aber dafür gibt es Künstler. Aber es geht hier vor allem darum, Menschen zum Begleiten und denen eine lichte, eine frohe Verabschiedung zu ermöglichen.
Jetzt gibt es freilich auch Künstler, die damit gar nicht umgehen konnten, wollten. Das Einzige, was gewiss ist, schiebt man weg. Also Goethe ist meines Wissens nicht mal auf die Beerdigung seiner Eltern, auch nicht von Schiller gegangen. Von Thomas Mann im Zauberberg der zentrale Spruch ist, man soll dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Ist nicht auch verständlich, so weit weg damit, wie es geht?
Nein, ich denke, wir arbeiten einfach darauf hin. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, was Leben und was Sterben bedeutet und wie es sein kann, weicht, glaube ich, die anfängliche Angst einem Interesse, einer Neugier eher. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird es, dass danach etwas anderes ist. Natürlich nicht, ich werde nicht mehr in Lindau sein, hier in der schönen Gasse, nein, aber ich weiß, es erwartet mich eine andere Ebene.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Und wenn ich Ihr Buch vor Augen habe, da sind so viele anrührende Geschichten drin, das junge Paar, das so gern Berg gewandert ist. Sie liegt schon auf Palliativ, kann nur noch Fotos anschauen, während sie am Sarg schon sind. Und die letzte Bitte und Botschaft von der jungen Frau war?
Mehr blaue Blumen. Ja, also das war auch für mich wahnsinnig berührend. Also, puh. Es gibt Erinnerungen, da treibt mir heute noch das Wasser in die Augen. Aber das war wirklich, das war, man muss sich das vorstellen, der letzte Wunsch einer Sterbenden. Und die sagt, ja, bitte mehr Glockenblumen, mehr blaue Blumen.
Wo ich natürlich auch, ja, für mich wäre es nichts, ehrlich gesagt. Das ist ja die extremste Emotion, mit der ich zu tun habe. Es kommen ja auch Kunden rein, die da noch Wünsche formulieren. Ein Musiker, das fand ich auch erstaunlich. Ein Saxophon auf der Urne gemalt. Das zweite Instrument war wohl die Gitarre. Sie haben dann die Urne runter, Saiten gespannt und dann?
Eben die Kinder haben die Urne bestellt für den Vater, der vor allem Gitarre gespielt hat. Und da ist mir dann eben die Idee gekommen, ich bespanne die Urne. Und beim Verabschieden in der Kirche nach dem Gottesdienst kann jeder vorbeilaufen und ihm quasi auf seiner eigenen Urne noch ein paar Töne mitgeben. Und das war sehr, sehr berührend. Es war Totenstille in der Kirche und nur dieser Klang der Urne. Also es war
Einfälle für die, die bleiben, die es natürlich erstmal schwerer haben, loszulassen, dass diese Lücke da ist. Wo es mich wirklich gerissen hat, das war die Geschichte von dem Drittklässer, 9-Jähriger, und sie haben dann auch den Schrein bemalt, die Klasse natürlich genauso geschockt und ratlos und die Lehrerin zur Seite. Und auf welchen Einfall kamen sie dann?
Seine Eltern haben den Schrein mit den Bienen, genau, mit den Bienen bestellt, weil er schon in seinem Alter war er schon begeisterter Imker. Also der hat alles für die Bienen gemacht. Und sie baten mich, Bienen drauf zu malen. Und da kam mir die Idee, Kinder werden oft vernachlässigt in so einer Situation. Man spricht, glaube ich, nicht genug mit ihnen oder versucht ihnen zu erklären, was da passiert. Und da habe ich mir gedacht, wir machen einen Briefkasten in den Schrein. Also nicht irgendwo daneben hinstellen. Es wäre eine ganz andere Geschichte, wenn daneben zum Beispiel ein Kästchen stünde und du schmeißt deinen Abschiedsbrief oder deine, was auch immer, deine Entschuldigung, weil es vorher Krach gab, schmeißt du da rein. Aber an den Schrein hinzutreten, den Schlitz zum Öffnen und den Brief wirklich in den Schrein zum Werfen, ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und das haben fast alle Kinder, haben für ihn was gezeichnet, geschrieben, gemalt, und jeder ist an den Sarg und nicht bloß die Kinder und haben etwas mitgegeben.
Der Junge war in dem Moment, die Hülle war drin.
Richtig. Es war kurz bevor man ihn dann zu Grab getragen hatte.
Und jeder, der jetzt so langsam beginnt zu überlegen, könnte es was für ihn sein, muss auch gar nicht aus ihrer Werkstatt kommen, ein bemalter Sarg. Es muss ja schon mal eine Gruppe geben, die weit vorm Ableben hier auftaucht und Wünsche äußert. Und zum Teil nehmen die die Schreine mit nach Hause. Sie haben Leute, die haben die jetzt schon im Keller.
Natürlich. Das ist halb-halb bei mir. Die Hälfte meiner Kundschaft bestellt ihn wirklich manchmal weit im Voraus, also Jahre im Voraus, und lagert entweder verpackt in der Garage oder im Keller, oder er wird als Möbel genutzt, was ich sehr befürworte, denn man muss sich schon mal klar machen, so wie er dasteht, ist es nichts anderes wie eine bunt bemalte, schön bemalte Kiste. Vor 2-3 Jahrzehnten hat jeder im Haus Bauernmöbel gehabt. Und da waren auch, das waren einfach bemalte Truhen. Da hättest du genauso jemand reinlegen können.
Und makaber praktisch, unten an der Seite sind jeweils zwei geschwungene Holzgriffe zum Raustragen.
Wenn er als Möbel genutzt wird, lässt man die Holzgriffe meistens weg. Eben wenn er als Bücherregal genutzt wird, sieht man die Holzgriffe gar nicht.
Aber der Sarg als Bücherregal?
Das ist so das Häufigste, was ich mache. Also da wird er aufgestellt, es kommen Regale rein und er ist so vorbereitet, dass er mit ein paar Handgriffen zum Schrein wird, aber während der Zeit einfach als offenes Bücherregal genutzt werden kann.
Und irgendjemand hat die Urne zu Hause und nutzt sie als Keksdose.
Ja, stimmt. Eine Dame aus Nürnberg, und sie weiß, sie wird an der Ostsee mal verabschiedet und hat das Motiv der Ostsee sich gewünscht. Und der geht nach wie vor wunderbar. Sie lebt und ist gesund, aber sie nutzt ihre Urne als Keksdose.
Kommt es auch zum Probeliegen?
Können Sie jederzeit, können wir nachher gleich machen.
Wahrscheinlich geht's nicht, weil ich 1,96 bin.
Sie passen rein.
Ihren Humor möchte ich haben. Bayern 2, 1:1 der Talk, heute auf Galeriewerkstattbesuch in Lindau bei Alfred Opjolka, der sich einen Namen gemacht hat mit dem Bemalen von Särgen, er nennt sie Schreine. Aber geboren ist er im März 1960 in Sabsche, Polen, einst Oberschlesien, nahe Katowice. Welches Bild steigt denn auf aus diesen ersten 9 Jahren, als Sie da lebten?
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Reihenhaus mit einem Birnbaum, ein riesiger Birnbaum in einem kleinen Garten. Und wir hatten Kaninchen, das weiß ich auch noch, und einen langen Innenhof mit 8 oder 10 Nachbarn. Das waren lange Reihenhäuser. An das kann ich mich erinnern. Und
ein Friedhof war auch noch irgendwo.
Der Friedhof war vis-à-vis hinter den Kaninchenställen. Also wir wohnten direkt an einer Kirche. Ja.
Religion spielte daheim eine Rolle?
Ja, meine Eltern waren sehr katholisch. Es spielte eine Rolle, bis ich einigermaßen erwachsen wurde. Und dann habe ich es für mich so geändert, wie es für mich passend scheint.
Ich höre raus, der Glaube an Gott ist geblieben. Mit der Kirche haben Sie so manche Mühe. Mit 9 ging es für Sie auf jeden Fall erstmal nach Kempten. Der Vater war Bergmann und krank geworden und hat eine Arbeit bekommen, das finde ich schon erstaunlich, wo er sitzen, stehen oder liegen konnte. Was waren das dann?
Ja, richtig. Er war überglücklich, weil er hat in Polen wirklich, er konnte kaum mehr laufen. Und er hat hier in Kempten bei einer damals noch bestehenden Firma, die haben wirklich einen Arbeitsplatz für ihn geschaffen. Und ich glaube, er war so begeistert von dieser Firma, er war so loyal zu dieser Firma, weil er das von Polen natürlich überhaupt nicht oder es war gar nicht denkbar, sowas.
Aber als Bergmann war es ja wohl kein Büro-, Verwaltungspapierjob, oder?
Nein, er hat an einer Maschine gearbeitet. Er hat die Maschine beaufsichtigen müssen und wann irgendwelche Kunststoffteile, die sie damals gemacht haben. Aber er konnte sich jederzeit hinsetzen, wenn es nicht gepasst hat, oder jemand rufen und sagen, du, 10 Minuten Pause.
Daheim 3 Kinder, einer ist der Alfred.
Ich bin der Jüngste von den dreien. Meine Schwester ist 10 Jahre älter, mein Bruder 7 Jahre. Und für die beiden war es, glaube ich, viel schwieriger, von Polen nach Deutschland zu gehen. Schule war wirklich toll. Ich hatte eine Lehrerin, die hat ein Augenmerk auf mich gelegt und die hat mir wirklich in, ich glaube, in einem halben Jahr, wenn überhaupt, hat die mir Deutsch beigebracht.
Waren Sie ein guter Schüler?
In dem Fach, ja. Also Sprachen, ja.
Den Rest hüllen wir in Schweigen. Aber wichtiger noch ist ja, als Teenager haben Sie rasch Freunde gehabt.
Ja, ich glaube, damit habe ich nie so große Probleme gehabt. Ich glaube, ich kann auf Menschen zugehen. Und ich hatte schon immer Freunde und ich habe auch jetzt gute Freunde.
Nur Ihr Vater als Bergmann konnte sich wahrscheinlich nicht so anfreunden mit Ihrem Wunsch, Künstler, Maler zu werden.
Nein, überhaupt nicht. Er hat natürlich versucht, mich in seiner Lieblingsfirma unterzubringen.
Aber doch nicht als Kunstmaler.
Nein, die hatten, glaube ich, eine Grafikabteilung und da hätte er mich sehr gerne gesehen, dass ich Verpackungen designe oder sonst was. Aber nein, das war nicht mein Weg.
Sondern es ging zu einem alten Kunstmaler, der brachte Ihnen alles bei, was man braucht für Fassaden und Dekorationsmalerei.
Es ist ja kein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Leinwand bemale oder ob ich eine Hausfassade bemale. Letztendlich geht es doch darum, malen zu dürfen. Und mir macht ein Einfamilienhaus zum Gestalten genauso Spaß wie, ja, wie hier ein Bild oder ein Schrein.
Ja, das muss man auch dazu sagen. In der Galerie hier hängen an den Wänden vor allem großformatige Bilder, Blütenkelche in Weiß und Gelb, leuchtend natürlich, dunkelgelb und grün. Das sind bestimmt 2 Meter mal 1,50. Die Seite gibt es auch und davon verkaufen Sie auch. Es geht nicht nur über die Sargmalerei.
Nein, nein. Die Bilder sind sehr wichtig, sind nach wie vor wichtig, aber ich muss zugeben, wenn die Bilder nicht gewesen wären, hätte ich mir die Geschichte mit den Schreinen gar nicht leisten können. Ich habe vielleicht 15 Jahre, also es ist doch gar nicht so lange her, dass ich von meinen Schreinen leben kann. Die ersten 15 Jahre habe ich das alles durch meine Bilder und durch die Fassadenmalerei finanziert.
Es gab 2001 wohl so einen Schlüsselmoment, einen Wendepunkt. Da waren Sie ja 41 Jahre alt. Es kommt ein Auftrag einer Bestattungsfirma, bitte eine große Wandmalerei. Sie arbeiten sich ein, lesen auch Bücher. Da stieg das auf oder war eine Erkenntnis mit verbunden? Wo könnte es für mich hingehen?
Ich habe mir am Anfang sehr gewundert, dass die zu mir kamen. Eben haben mir gesagt, was will ein Bestatter bei mir? Der sieht doch, was ich mal. Aber die haben Gott sei Dank nicht nachgelassen. Zumindest zur damaligen Zeit war es der schönste und intensivste Auftrag, den ich je bekommen habe. Und ich glaube, da wurde bei mir irgendein Knopf umgedreht.
Ja, es war wahrscheinlich auch ein Fesseln sprengen in vielerlei Hinsicht. Und ich muss nochmal schmunzeln. Sie sagen, Jahre zuvor, nach dem Tod des Vaters, haben Sie auch Konventionen gebrochen. Sie haben ihm eine Heringsdose ins Grab geschmuggelt.
Ja, mein Vater aß furchtbar gern Brathering. Und ich wollte ihm einfach was mitgeben. Und dann habe ich eine Bratheringdose in die Blätter der Sonnenblume eingewickelt. Jeder von uns hatte eine Sonnenblume für ihn zum Abschied. Und in meiner Sonnenblume war eben der Brathering versteckt und dem habe ich ihn dann mit der Sonnenblume ins Grab geschmissen, was ein Riesengepolter gab. Jeder hat aufgehorcht, aber keiner wusste, was passiert ist und habe ich erst dann später danach geklärt.
Nur Sie beide. Und Sie sagen, warum denn eigentlich nicht den Wanderstock noch reinlegen oder das Lieblingsbuch?
Natürlich. Ich glaube, es ist für beide Seiten ist es gut. Für denjenigen, der geht, der bekommt es mit. Also das ist, wie wir am Anfang schon sprachen. Ich bin sicher, ich bin nicht weg, wenn ich gestorben bin. Meine Hülle ist lediglich nicht mehr aktiv.
Das Einzige ist vielleicht, dass die Friedhofsgärtner sagen, mit ihrem kleinen Bagger auf Weiha, dann rumpelt es ja nur noch, wenn wir da unten rumgraben.
Gut, man kann immer das Worst Case heranziehen, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Menschen mit einem Bewusstsein, niemandem groß zum Schaden, solche Dinge machen. Und ob man jetzt eine Heringsdose in 20 Jahren vielleicht noch irgendwo verrostet aus dem Grab rausbringt, jede Urne ist eine Blechdose. Also man muss das in Relation sehen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
Alfred Josef Opiolka, in Polen geboren, im Allgäu daheim.
Also in vielerlei Hinsicht ein Wanderer zwischen den Welten, nicht nur was die Schreine, / Särge angeht, die er bemalt in Lindau, farbenfroh mit Blumenmotiven, sondern er ist im echten Leben auch verwurzelt. Zum einen in Polen, zum anderen eben lange, lange schon im Allgäu. Sie waren nach dem Tod Ihres Vaters nochmal in Sabce. War das noch daheim?
Ja, für mich war es wichtig, nochmal zurückzugehen, weil wir haben uns zwar die letzten Jahre gut verstanden, mein Vater und ich, aber zwischen uns hing einfach immer noch so eine unausgesprochene Geschichte, weil mein Vater niemals verstehen konnte, wie ein großer, junger, gesunder Mann ja keinen in seinen Augen richtigen Beruf hat, sondern von Gänseblümchen malen und Schmetterlinge malen und sonstigem leben kann. Das hat er einfach nie verstehen können. Und es war mir dann, nachdem er tot war, war mir das ein Bedürfnis, ich musste allein nach Polen fahren. Ich musste einfach an die Stelle, wo wir herkamen. Und konnte auch gar nicht sagen, warum. Bin nach Polen und das war Magie. Es war eine geführte Tour, ohne dass ich irgendetwas dazu gemacht habe. Ich habe einfach geschehen lassen und die Tour wurde von meinem Vater geführt.
Also die Orte und die Begegnungen, meinen Sie, waren kein reiner Zufall?
Nein, es war überhaupt kein Zufall. In dem Moment, ja, klar, weil du nicht darüber nachdenkst, aber zurückgedacht oder bloß kurze Zeit danach war mir klar, er war definitiv da und er hat mich an die Plätze gebracht, die für mich wichtig waren. Und ja, letztendlich habe ich ihn auch gesehen.
Da muss ich jetzt nachfragen. Jetzt läutet auch noch die Kirchturmuhr. Gesehen vom inneren Auge, im Traum, im Schlaf?
Nein, ich kam ziemlich spät in Sabce an, also es war schon dunkel, kannte mich auch nicht mehr aus und bin aber, wie auch immer, in diese Straße gekommen, in der wir gelebt haben, in die Ulica Wolności. Und da sah ich die Kirche, neben der wir gewohnt haben. Die war noch erleuchtet. Es war, weiß ich, vielleicht 7 oder 8 abends. Und ich habe einen Gottesdienst miterleben dürfen, in Polnisch, was mich eh schon sehr bewegt hat, weil ja, kamen viele Erinnerungen zurück. Und in diesem Moment, als das Ganze zu Ende ging, kam mein Vater auf mich zu. Also ich saß in der Bank, links in einer Bank, und den Gang entlang kam mein Vater auf mich zu.
Sie wissen schon, dass die Mehrheit denkt, da geht es jetzt um ein Gefühl der Nähe, doch nicht um eine Art Holographie oder sowas.
Was auch immer die Mehrheit denkt, ich weiß, mein Vater kam auf mich zu. Allerdings nur da, also ich sah nur den Oberkörper in einer Art Kreis, möchte ich sagen, oder so. Auf jeden Fall kam der Oberkörper kam in diesem Kreis auf mich zu. Er sprach nicht, er lächelte bloß und er kam ganz dicht an mich ran, also vielleicht auf einen Meter Abstand. Und hat mich im Prinzip bloß angeschaut und gelächelt. Also er hatte ein Wahnsinnslächeln im Gesicht. Und er bei mir hat, glaube ich, alle Sicherungen gesprengt. Also ich habe, ja, richtig, ich habe losgeheult in der Kirche. Es war sehr heftig und das dauerte, ich weiß nicht, dauerte es eine Minute oder 10, ich habe keine Ahnung. Also die Zeit ging einfach vorbei. Mich hat es geschüttelt und es haben, glaube ich, die Leute haben das, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt, weil die Lieder sangen.
Aber es klingt so, als ob er ihnen den Segen gegeben hätte für die Kunst.
Noch lange nicht, das war erst der Anfang.
Dann springen wir vielleicht aber an der Stelle von der nachgetragenen Vaterliebe ins Allgäu zur irdischen Liebe. Ich spreche auch mit einem Mann und einem Vater von Kindern. Und sie waren mit der ersten Frau eine Weile zusammen. Dann kam noch eine und noch eine, glaube ich, oder?
Ja, also ich hatte drei große Beziehungen in meinem Leben. Claudia, das war die Mutter meiner zwei jetzt lebenden Kinder, die selber schon Kinder haben. Claudia ist damals gestorben und dann war ich mit Cordula verheiratet, aber wir hatten keine Kinder. Und die letzte Beziehung war hier im Allgäu und wir haben 14 Jahre zusammen gelebt, aber wir hatten keine Kinder zusammen.
Und es gibt noch eine Person, die sie zum Lächeln bringt. Das ist die neue große Liebe. Gar nicht so weit weg. Es ist ein Mann jetzt in ihrem Leben. Das ist natürlich eine Wendung, die erstmal erstaunt, nachdem sie Opa sind, Kinder haben, mit drei Frauen lange zusammen waren.
Ja gut, das Leben bringt immer wieder Überraschungen mit sich. Ja, ich habe das Glück gehabt, alles leben zu dürfen und habe ich mich vielleicht auch getraut, stimmt. Und jetzt seit 6 Jahren lebe ich mit Alfred zusammen, er heißt auch Alfred, einem Mann, den ich kennengelernt habe, nachdem ich mich von der letzten Beziehung getrennt habe. Und ja, das ist jetzt ein komplett neuer, sehr interessanter und wunderschöner Lebensabschnitt.
Sie sagen das sehr gleichmütig. Auch da gab es eine Metamorphose. Oder waren die Jahrzehnte davor falsch?
Nein, falsch war überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe sehr intensiv gelebt. Ich habe das, was war, sehr genossen und sehr ausgiebig gelebt. Aber heute im Nachhinein weiß ich, ich habe einen wichtigen Teil in mir nicht anschauen oder nicht anschauen wollen wahrscheinlich. Hatte, denke ich, zu viel Angst davor.
Und Sie meinen, mit Blick auf die Schreine, Särge, die bunten, es gibt noch immer welche, die es bis zum Ende durchhalten, das nicht zu leben?
Definitiv. Ich kenne viele, also wirklich viele Männer, von denen ich weiß, dass sie mit Frau, Familie zusammenleben, aber letztendlich doch das Bedürfnis haben, mit einem Mann zusammenzuleben. Also sie leben nicht ihr Innerstes.
Das ist bitter, wenn es so ist. Da machen wir eine Zäsur und hören einen Titel von Daniel Serrera, Dog, Hund. Auf den kommen wir noch danach. Don't wanna be a guy who gets a dog at 25 to cure my loneliness from the girl I thought I had. And in a fucked up state, in a different world, in a far off place, I
maybe you were interested, and I fell in love and told her to her face, and then she told me that she loved me, but she didn't. She just thought the words were nice and fitting. This sums up how she felt for me, how the apple of my eye turned out to be. Sorry and stinking and full of shit, and I'm proud of myself for putting up with it.
Life just sucks, I lost that girl, it's all messed up, it really hurts. And where's my dog? I need you more than ever.
Bayern 2, 1:1 auf Werkstattbesuch in einer Sarggalerie, kann man sagen, in Lindau, gleich neben dem Rathaus. Und der Titel Dog ist verklungen. Sie hatten sehr, sehr lange einen Königspudel. Alfred Opjolka, der Künstler an meiner Seite, bekam der Pudel auch so einen Schrein, bunt bemalt?
Nein, Hermes wurde beerdigt, aber ohne Schrein. Für mich, ich mache zwar Tiersage, definitiv, aber für mich selber ist es nicht so passend. Ich meine, ich werde ja auch in meinem Schrein beerdigt, aber letztendlich, wenn ich das könnte, dürfte, würde ich auch am liebsten nackt in der Erde begraben werden. Also das ist für mich das Natürlichste, und drum Hermes wurde natürlich so beerdigt. Aber ich verstehe auch die Menschen, die es brauchen und für die es wichtig ist, ihr Tier in einem schönen Schrein zum Verabschieden, natürlich.
Da gab es ja sicher anfangs auch Irritationen, jetzt auch noch ein kleiner Sarg für ein Tier. Aber da hat sich einiges gewandelt, habe ich gelernt in der Vorbereitung. Ihre Ausstellungen waren extrem umstritten vor 20 Jahren, das hat sich gelegt. Und mittlerweile, wenn ich bei uns daheim über den Friedhof gehe, ich sehe Porträts auf Grabsteinen, also quasi fotorealistisch eingelassen. Viel Spielzeug auf Kindergräbern, kleine Windräder. Für sie ist alles okay.
Wenn es den Menschen hilft, ihre Trauer, ihren Verlust zum Verarbeiten, es ist definitiv okay.
Dann ist es jetzt viel mehr Feuer, weniger Erdbestattung. Bis vor ein paar Jahrzehnten hatte die katholische Kirche damit noch Mühe. Bei Ihnen wird's was?
Also es wird eine Verabschiedung im Schrein, aber es wird danach eine Kremierung geben, weil wir beide gerne auf dem Gründen, das ist ein Berg im Allgäu, der Wächter des Allgäus, und auf dem Berg wollen wir beide ausgestreut werden.
Der andere Alfred auch.
Ja, genau.
Und das geht mittlerweile?
Es gibt Wege, dass man es machen kann. Es ist nicht offiziell erlaubt, aber ja.
Wir werden sehen. Aus Ihren Händen gab es auch mal eine Champagnerurne.
Oh ja, das ist wirklich meine Lieblingsurne.
Aber doch nicht mit einer Flasche drin.
Doch, mit einer Flasche und zwei Gläsern. Kurz gefasst die Geschichte, ein Hamburger Ehepaar war bei mir und hat jeder für sich eine Urne bestellt. Und der Mann sagte dann zu mir, Herr Björker, wenn Sie fertig sind, meine Urne liefern Sie mir bitte mit einer Flasche Champagner und zwei Gläsern. Denn wenn ich zuerst gehe, möchte ich, dass meine Frau und mein Sohn erst einmal auf uns anstoßen. Und das fand ich so eine schöne Idee. Ich dachte, wow, das gefällt mir. Ich habe dann eben Urnen bauen lassen, in der die Flasche und zwei Gläser innen drin platziert werden. Die Urne ist eben so gebaut, dass das geht. Und die Geschichte ist einfach, wenn Kunden so eine Urne bei mir erwerben, bekommen die auch ein kleines Buch dazu, eine Geschichte. Und in der Geschichte steht, wenn du so eine Urne hast, mach dir doch zumindest einmal im Jahr oder ja auch öfters, aber zumindest einmal im Jahr einen Termin, lade die Menschen ein, die dir nahe sind, und öffne den Shampoos, Trinken aufs Leben, trinken auf den Moment, dass du jetzt da bist, und befüll die Urne aber gleich wieder neu mit der Zuversicht, dass du selber sie beim nächsten Termin öffnest. Nicht, dass sie für dich geöffnet wird. Klar, wird sie auch irgendwann. Aber die Zuversicht sollte einfach sein, die nächste Flasche mache ich selber auf.
Aber so fantasievoll und zuversichtlich das alles klingt, man muss auch erwähnen, es gibt hin und wieder Kontra. Eine Frau hätte gern so einen Schrein, einen bunten gehabt für ihren Mann, einen Bergwanderer. Und der Sohn hat dann gesagt, nein, Zitat, Papa kommt nicht in so eine scheiß lustige Kiste mit Blümchen und Schmetterlingen. Sie nicken, können den Sohn auch irgendwo verstehen.
Natürlich, es ist nicht für jeden gemacht, meine Kisten, ganz sicher. Aber in dem Fall schon zweimal nicht, weil das war ein junger Mann, ich glaube, der war 18 oder 19. Und junge Menschen können mit dem Thema Tod, behaupte ich, noch viel weniger umgehen wie Erwachsene, was ganz normal ist. Junge Menschen haben das Leben vor sich, die müssen aktiv sein, Schafe, Häuslebauer und all das. Und je älter man wird, desto freundlicher kann man mit dem Gedanken umgehen über seine eigene Vergänglichkeit.
Ja, ich habe in der Vorbereitung diese berühmte Lebenserwartungstabelle mir durchgeschaut. Sie werden 65, danach hätten Sie noch 18 Sommer vor sich. Ich noch 19. Aber für Sie ist es vermutlich kein neuer Gedanke.
Gut, von der Statistik gehe ich, glaube ich, niemals aus. Nein, mir ist es eigentlich relativ egal, wie lange ich lebe, solange ich so leben darf, wie ich jetzt lebe. Ja, es war eigentlich immer eine Steigerung in meinem Leben und so wird es auch weitergehen bis zum Ende.
Ob es noch 9 Sommer sind oder 29, ist dann nahezu gleich?
Ja, es ist mir egal. Es ist mir egal. Und wenn ich nächste Woche gehe, ich glaube, mir geht es so unverschämt gut, so wie ich jetzt lebe. Alles Weitere, was ich noch kriege, ist wirklich reiner Genuss. Und klar, ich genieße sehr gern, aber Steigerung geht kaum mehr.
Und Sie hatten anfangs bei Ihrem ersten Laden mal ans Glas gepinselt LSV.
Ja, stimmt, Lebensschlussverkauf. Ja, das war ein guter Werbegag und ein bisschen Aufmischen.
Das Lachen halt wieder von den Holzsargwänden. Dann gehen wir nochmal zu Ihrem Objekt, das heute noch weiter gedeihen soll. Der Wald. Für die Frau, die wahrscheinlich gar nicht so weit weg liegt. Und Sie hören dazu manchmal Musik?
Ich höre viel Klassik. Ja, hier könnte natürlich auch Vivaldis Four Seasons.
Die 4 Jahreszeiten laufen. Dann machen wir sie mal leise an, während Sie weiter zum Pinsel greifen. Was muss noch gemacht werden jetzt?
Oh, also jetzt kommen die ganzen Kleinigkeiten. Also sie hat 3 Kinder und die Kinder werden auch noch in einer bestimmten Form dargestellt. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Und dann sind Sachen für sie wichtig, die sie eben im Wald gefunden hat. Sie war am Pilze sammeln und sie liebt Schmetterlinge, sie liebt Vögel, sie liebt all diese Sachen. Also das hier, was Sie jetzt sehen, ist einfach die Grundierung und jetzt kommen die Feinheiten drauf.
Wie viele Stunden sind es am Ende?
Manche Schreine schaffe ich in 2-3 Tagen, für andere brauche ich eine ganze Woche. Es kommt wirklich darauf an, aufs Motiv.
Und der Sarg an sich kostet wahrscheinlich so 1.000 und dann kommen nochmal bei 8 obendrauf.
Also der günstigste Schrein bei mir kostet 3,6. Das ist zum Beispiel die Sonnenblume. Das ist ein Motiv, das kann ich mittlerweile so gut, das geht schnell.
Und Sie sind so froh, Gemut, weil dieser Satz immer noch in meinem Kopf nachhallt. Ich weiß, es gibt ein Leben danach. Sie meinen nicht, ich glaube.
Nein, Nein, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Ich habe jetzt in den 20 Jahren so viel erleben dürfen, was für andere so absurd klingen mag. Ich weiß, es ist Wahrheit. Es ist meine Wahrheit. Und ich weiß, dass es weitergeht.
Wir werden es alle sehen. Oder auch nicht. Vielen Dank, Alfred Opiolka.
Sehr gerne. Danke.
Wir werden vor allem erst mal hören. Jederzeit, wer mag, kann das Gespräch finden in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie auch unser preisgekröntes Radio-Feature mit tollen, auch tiefen Geschichten.